Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit dem recht umfangreichen Römerbrief des Paulus. Der Apostel hat sich zunächst seiner Leserschaft vorgestellt. So ist nun der erste Teil des Römerbriefes wie ein Ausweis zu verstehen, den der Briefschreiber vorzeigt. Einen weiteren Teil in seinem Brief gebraucht Paulus für den Zweck, seine Leser anzusprechen. Und zwar will er sie so ansprechen, dass es gelingt, sie für das Thema, das er im Brief entfaltet, zu gewinnen. Und das führt Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefs ab Vers 7 näher aus. Paulus kehrt in Kapitel 1, Vers 7 zu der üblichen Einleitung bei einem Brief zurück. Dazu gehört, dass der Apostel nach seiner Selbstvorstellung nun die Adressaten des Briefs in Rom persönlich anspricht. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Römer 1, Vers 7. Paulus schreibt an die Geliebten Gottes. Ist das nicht schön? Er gibt damit zu verstehen, Gott liebt diese Gläubigen da in Rom. Wenn man heute dorthin fährt, kann es passieren, dass es gerade einen Streik gibt und dann fällt das Liebhaben der Römer etwas schwer. Besonders dann, wenn man allein die Koffer zum Zimmer schleppen muss und keinerlei Service bekommen kann, zum Beispiel ein Taxi. Aber Gott liebt uns einfach. Wie wunderbar. Berufene Heilige werden die römischen Christen noch genannt. Das waren sie und das ist keinesfalls als besondere Hervorhebung zu verstehen. Es ist der Name für jeden Gläubigen. Ein Heiliger ist keiner, dem man Ehre erweisen soll. Ein Heiliger ist einer, der Jesus Christus ehrt. Jemand wird zu einem Heiligen, indem er Jesus Christus als seinen Erlöser akzeptiert. Somit gibt es nur zwei Arten von Menschen in der Welt. Die Heiligen und die, die es nicht sind. Auch sie sind ein Heiliger oder eine Heilige, wenn sie nicht zu denen gehören, die es nicht sind. Der ist ein Heiliger, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat. Es ist nicht etwas in ihrem Charakter, das sie zu einem Heiligen macht. Es ist ihr Glaube an Jesus Christus und die Tatsache, dass sie exklusiv für ihn da sind, ausgesondert sind für ihn. Und genau so hat es Paulus von sich selbst am Anfang des Römerbriefes gesagt. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Römer 1, Vers 1. Paulus, ein Knecht, das heißt ein Leibeigener Jesu Christi. Was hat dieser Paulus den Römern mitzuteilen? Es sind die beiden Worte Gnade und Friede, die das ausdrücken. Auch das ist nichts Außergewöhnliches, wenn man einmal in die Briefe des Paulus hineinschaut. Gnade und Friede bilden die formelle Einführung in allen Paulusbriefen. Das Wort Gnade, das Paulus hier verwendet, Charis, war die Grußform für die griechisch sprechenden Leser. Und Friede, Shalom, ist die typisch jüdische Grußform. Paulus kombiniert beides. Die Absicht des Paulus spricht er in Vers 8 an. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Es war überall im Römischen Reich durchgesickert, dass sich viele in der Hauptstadt Christus zugewandt hatten, bis dahin, dass es den Kaiser beunruhigte. Über kurz oder lang standen diese Christen auf den Fahndungslisten. Paulus erwähnt das hier, dass die Glaubenskraft der römischen Christen zum Gesprächsthema geworden war, überall in der Welt. Da kann man sich fragen, wie es heute um unsere christlichen Gemeinden bestellt ist. Wie ist es in der Gruppe, in der Gemeinde, zu der Sie gehören? Hat irgendjemand schon von Ihrer persönlichen Glaubensüberzeugung gehört? Welchen Stellenwert hat das heute für uns überhaupt? Erstaunlich, was für einen Ruf diese Gemeinde in Rom ganz am Anfang hatte. Paulus fährt fort in Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke. Das Evangelium von seinem Sohn. Im ersten Vers seines Briefes sprach Paulus vom Evangelium Gottes und später nennt er es sein Evangelium. Ohne Unterlass gedenke ich euer in meinem Gebet. Paulus hatte offenbar eine lange Gebetsliste. Man kann sich leicht einen Überblick darüber verschaffen. Es ist eine spannende Aufgabe, sich einmal Zeit zu nehmen und jede Bibelstelle aufzuschreiben, in der Paulus sagt, dass er für jemanden betet. Wenn Sie das getan haben, werden Sie tief beeindruckt sein von der Länge der Gebetsliste des Paulus. Er sagt hier, dass er unablässig für die römischen Gläubigen betet. Und allezeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Römer 1, Vers 10. Paulus betet um eine glückliche Fügung, dass er nach Rom kommt. Was von seiner Reise in der Apostelgeschichte zu lesen ist, sieht nicht gerade wie eine gute Fügung aus. Schon beim Aufbruch startet er seine Reise als Gefangener. Dann gerät er auf hoher See in einen schrecklichen Sturm. Schließlich geht das Schiff verloren und er wird von einer Giftschlange gebissen, kaum hat er das Land erreicht. Und doch ist es eine von Gott ermöglichte Reise, eine gute Fügung. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Römer 1, Vers 11. Paulus möchte nach Rom kommen, um das Wort Gottes zu lehren. Er liebte nichts so sehr wie dies, das Wort Gottes zu lehren. Wer als Prediger das Wort Gottes nicht lehren möchte, wird ein Kirchenfunktionär. Er wird ein Verwaltungsmensch, er wird ein PR-Manager oder Publizist, aber er ist kein Diener des Wortes Gottes mehr. Leute in dieser Position gibt es viele. Einer sagte zu mir, ich habe keine Freude mehr am Predigen. Dem musste ich sagen, geben Sie bloß Ihren Dienst auf. Sie haben nichts darin verloren, wenn Ihnen keine Freude mehr macht, das Wort Gottes zu lehren. Aber das war nicht die Situation des Paulus. Er fährt in Vers 12 fort, das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Mit anderen Worten, Paulus will ihnen etwas mitteilen, aber auch die Gläubigen in Rom sollen ihm genauso etwas mitteilen. Sie werden auf diese Weise gegenseitig gesegnet durch den Zuspruch des Wortes Gottes. Das kann man sich an einem Beispiel veranschaulichen, wie ich es schon erlebt habe. Ich hatte einen Vortrag vor über 1000 Studenten zu halten. Ohne Umschweife sprach ich zu ihnen, offen und direkt. Dann konnte ich bald feststellen, wie sie positiv reagierten, und es wurden mir die Augen für eine neue Welt geöffnet. Beim Verlassen des Vortragssaales hatte ich ein Loblied auf den Lippen. Ein Dank Gott gegenüber für die Chance, dort gewesen zu sein. Während ich ihnen diente, dienten sie mir. Das ist es, was Paulus hier meint, und darin schließt er in Vers 13 ein sehr konkretes Ziel an. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Paulus war bisher nicht in der Lage, zu ihnen zu kommen, obwohl er sich danach sehnte. Von diesen Leuten waren viele von ihm Bekehrte, weil er sie zum Glauben an Jesus Christus geführt hatte. Das war geschehen, als er ihnen in verschiedenen Teilen des Römischen Reiches begegnete. Sein Verlangen, Frucht unter ihnen zu schaffen, bezieht sich wahrscheinlich nicht auf das zahlenmäßige Wachstum der Gemeinde, das Gewinnen von Seelen. Vielmehr ist dabei an die Frucht des Geistes im Leben der Gläubigen zu denken. Siehe Galater 5, Vers 22 und 23. Nach diesen einleitenden Worten, die einer vertrauensbildenden Maßnahme gleichen, kommt der Apostel auf das eigentliche Thema seines Briefes, auf seine Mission zu sprechen. Er beginnt dazu mit drei persönlichen Aussagen. Die erste findet sich in Vers 14 und lautet: Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Die Griechen haben einst die gesamte Menschheit in Griechen und Nichtgriechen aufgeteilt. Die Griechen hielten sich selbst für kultiviert, gebildet und zivilisiert. Die Nichtgriechen waren dagegen die Leute, die wir heute als Heiden und Ungläubige bezeichnen. Im Grunde ist es eine falsche Einteilung, aber sie umfasst alle Menschen und war auch für Römer verständlich. Paulus sagte, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen. Wie hat er sich verschuldet? Hat sich bei ihm ein hoher Rechnungsbetrag für Krawatten und Schuhe angesammelt? Dafür ist Rom heute bekannt. Und hat er schlicht vergessen, sie zu bezahlen? Nein. Mit diesen Leuten hat Paulus geschäftlich nichts zu tun gehabt. Aber er hatte einen persönlichen Geschäftsvertrag mit Jesus Christus. Und das machte ihn jedem Menschen zum Schuldner, weil er von der Gnade Gottes so reichlich profitierte. Paulus stand gegenüber einer verlorenen Welt in der Schuld. Was ist davon zu halten, wenn Christen sagen, ich bezahle ehrlich meine Schulden? Tatsächlich? Nicht bevor jeder Mensch das Evangelium von Jesus Christus gehört hat, haben Sie und ich unsere Schulden ehrlich abgetragen. Ich war einmal mit einem Freund, der Prediger war, im Innern der Türkei. Die Türkei ist für das Evangelium verschlossen. Man kann in Schwierigkeiten kommen, sobald man dort als Christ nur den Mund aufmacht. Als wir dort mit dem Wagen unterwegs waren, kamen wir zu einer kleinen Stadt. Da gab es nur Schilder in türkischer Sprache und wir fühlten uns eben wie Ausländer im Ausland. Dann sahen wir am Ende der Straße ein großes Schild mit der Aufschrift Coca-Cola. Ich sagte zu meinem Freund, es ist doch wirklich interessant, dass Coca-Cola nur wenige Jahre brauchte, um bessere Werbung zu machen und seine Botschaft besser unter das Volk zu bringen, als wir mit dem Evangelium in über 1900 Jahren. Wir haben unsere Schuld noch nicht bezahlt, bis alle die gute Nachricht gehört haben. Und noch immer gibt es viele, die sie noch nicht gehört haben. Paulus sagte, ich bin ein Schuldner. Und das war ein weiterer Grund für ihn, nach Rom zu kommen. Doch Paulus hat noch eine weitere persönliche Aussage, die im Vers 15 zu finden ist. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Paulus hat zuvor gesagt, dass er ein Schuldner ist, jetzt sagt er, dass er bereit ist zu zahlen. Paulus sagt sinngemäß, was meine Seite angeht, bin ich bereit. In seinem Römerbrief-Kommentar schreibt Dr. James Stifler über Paulus, er ist ein Experte, was seine Absicht angeht, aber nicht hinsichtlich seiner Umstände. Er ist nicht nur bereit, er ist arbeitsam, er will predigen. Wir könnten was davon gebrauchen, von dieser Begeisterung und Vorfreude darauf, das Wort Gottes an den Mann zu bringen. Im nächsten Vers haben wir es mit der dritten persönlichen Aussage des Paulus zu tun. Außerdem enthalten die Verse 16 und 17 den Schlüssel für diesen großartigen Brief an die Römer. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus sagt, ich bin Schuldner, ich bin bereit, ich schäme mich nicht. Ich bin Schuldner, da gibt er etwas zu. Ich bin bereit, da spricht Paulus vom Zurückzahlen, vom zukünftigen Besuch. Ich schäme mich nicht, da geht es um ein Zugeständnis. Weshalb betont Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht? Als ich einmal die Straßen von Ephesus entlang ging und mir die Ruinen der Marmortempel ansah, wurde mir klar, dass es im ersten Jahrhundert kein Kirchengebäude in Ephesus gab. In Ephesus gab es zwar eines der sieben Weltwunder der antiken Welt, der prachtvolle Tempel der Diana oder Artemis, aber kein Kirchengebäude. Es ist vorstellbar, dass es in Rom Leute gab, die sagten, offenbar ist dieser Bruder Paulus nicht nach Rom gekommen, weil er nur eine auf arme Leute ausgerichtete Botschaft hat. Die Botschaft, die er predigt, hat kein Prestige, keine bekannten Tempelgebäude stehen damit in Verbindung. Er müsste sich schämen, mit seiner Botschaft an einen so bedeutenden Ort wie Rom zu kommen. Deshalb sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Aber weshalb schämt sich Paulus des Evangeliums nicht? Es ist die Kraft Gottes. Das mit Kraft übersetzte griechische Wort ist Dynamis, von dem unser Wort Dynamit herkommt. Kraft wie Dynamit. Es ist die Art von Kraft, von der Dr. Marvin Vincent, einer der prominentesten Bibelgelehrten des 19. Jahrhunderts, als göttliche Energie bezeichnet hat. Das Evangelium hat in sich selbst Kraft, eine ihm innewohnende Kraft. Es hat die Kraft zu etwas ganz Bestimmten. Es ist die Kraft Gottes zur Erlösung. Das ist das Ziel und die Wirkung des Evangeliums. Erlösung ist der allumfassende Ausdruck für das Evangelium und das bedeutet einfach Befreiung. Sie schließt alles ein, von Rechtfertigung bis zur Verherrlichung. Sie ist sowohl eine Tat als auch ein Prozess. Genauso wahr ist, dass ich erlöst worden bin, wie, dass ich auf dem Weg bin, erlöst zu werden und dass ich erlöst sein werde. Das Evangelium richtet sich zuerst an die Juden und ebenso an die Griechen. Es richtet sich also an jedermann. Das schließt die ganze menschliche Gattung ein, ohne Rücksicht auf ethnische oder religiöse Barrieren. Und das Evangelium ist etwas Persönliches. Es richtet sich an jede einzelne Person. Es hat eine universale Reichweite, aber es ist beschränkt auf alle, die daran glauben. Diese Aussage bindet die Erwählung durch Gott und den freien Willen des Menschen in einem einzigen Paket zusammen. Es gibt nur beides zugleich. Der einzige Weg, sich das Heil anzueignen, ist der persönliche Glaube. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen bedeutet nicht, dass den Juden die höchste Priorität einzuräumen ist, wenn es um das Evangelium geht. Die Hauptsache ist die, dass die Juden den Heiden bei der Evangelisierung gleichgestellt sind. Chronologisch betrachtet kam das Evangelium zuerst zu den Juden. Wer damals am Pfingsttag in Jerusalem dabei gewesen ist, der hat ein ausschließlich jüdisches Treffen erlebt. Und Paulus verkündete auf seinen Missionsreisen das Evangelium zuerst in jüdischen Synagogen. Aber dann heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 46, Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Das Evangelium nahm seinen Anfang in Jerusalem, einer jüdischen Stadt, und breitete sich dann nach Judäa, nach Samarien und bis an die Enden der Erde aus. Dr. Stifler macht auf drei sehr wichtige Gesichtspunkte in diesem Vers aufmerksam. Die Wirkung des Evangeliums ist Erlösung, und zwar mit einer Reichweite, die die ganze Welt in den Blick nimmt. Sie gilt jedem. Bedingung für die Erlösung ist der Glaube an Jesus Christus. Und auf den kommt Paulus im Römerbrief Kapitel 1, dann im 17. Vers zu sprechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht in Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Eine Gerechtigkeit, die von Gott mitgeteilt wird, ist die im strengen Sinne wörtliche Übersetzung. Sie gibt am besten wieder, was gemeint ist. Es ist nicht die Rede von der Gerechtigkeit Gottes, denn sie wäre eine Eigenschaft Gottes. Doch Gott teilt seine Eigenschaft mit niemandem. Es ist eine Gerechtigkeit und sie ist von Gott. Es ist nicht die Gerechtigkeit des Menschen. Gott hat schon gesagt, dass er menschliche Gerechtigkeit nicht annehmen wird, denn menschliche Gerechtigkeit ist in Gottes Sicht wie ein fleckiges Kleid, siehe Jesaja 64, Vers 6. Paulus spricht von einer zuerkannten Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi, die uns Menschen angerechnet wird. Gott platziert einen verlorenen Sünder dorthin, wo Christus ist, in Christus, und damit sieht er ihn zugleich mit Christus an. Der Gläubige ist uneingeschränkt angenommen mit Blick auf das, was Jesus für ihn getan hat. Es gibt nur eine einzige Methode, sich diese Gerechtigkeit anzueignen, durch Glauben. Es ist eine Gerechtigkeit durch den Glauben. Du kannst nicht dafür arbeiten. Du kannst keine Anzahlung dafür leisten. Du kannst sie nicht kaufen. Du kannst gar nichts tun, außer sie im Glauben anzunehmen. So beschreibt es Paulus auch im Brief an die Philipper. Dort legt er einen großen Wert darauf zu betonen, dass er eine feste Beziehung zu Jesus Christus hat. Die drückt sich darin aus, so Paulus im Brief an die Philipper, dass er in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Philipper 3, Vers 9. Das Wort für Gerechtigkeit ist Dikaiosyne. Dieses Wort erscheint 92 Mal im Neuen Testament, davon allein 36 Mal im Römerbrief. Die Formulierung Gerechtigkeit von Gott wird 8 Mal in diesem Brief verwendet. Die sprachliche Wurzel Dike bedeutet einfach richtig. Gerechtigkeit und Freisprechen kommen von demselben Wort. Gerecht sein ist die primäre Bedeutung, das Gegenwort zur Sünde. Dr. Hermann Krämer, der Verfasser eines theologischen Wörterbuchs, gibt die folgende zutreffende Definition der Gerechtigkeit. Sie ist der Zustand, den Gott geboten hat und der die Prüfung durch sein Gericht besteht. Der Charakter und die Taten eines Menschen, den Gott billigt, aufgrund dessen der Mensch ihm und seinem Willen als dem Ideal und Standard Gottes entspricht. Die Gerechtigkeit, so führt er aus, ist das, was Gott verlangt und das, was Gott bereitstellt. Es ist eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Aus Glauben in Glauben bedeutet einfach aus dem Glauben heraus wieder hin zum Glauben. Gott rettet dich durch Glauben, du lebst durch Glauben, du stirbst durch Glauben und du wirst durch Glauben im Himmel sein. Ich will mal ein Bild aus meiner Heimat dafür gebrauchen. Geboren bin ich vor ziemlich langer Zeit im Herzen von Texas. Meine Mutter erzählte, als ich geboren wurde, hat mich der Arzt an den Fersen hochgehoben, gab mir einen Klaps und ich stieß einen Schrei aus, den man an allen Grenzen dieses großen Staates hören konnte. Ich wurde in eine Welt mit Sauerstoff hineingeboren und jener Klaps brachte mich zum Atmen. Von jenem Tag an bis heute habe ich Sauerstoff eingeatmet. Von Luft zu Luft, vom Sauerstoff zum Sauerstoff. Viel später im Staat Oklahoma wurde ich von Neuem geboren. Ich wurde durch Glauben erlöst und von da an lebte ich durch Glauben. Aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, bezieht sich auf Habakuk 2, Vers 4, wo die Aussage gemacht wird, der Gerechte wird aus Glauben leben. Sie wird in 3 wichtigen Briefen des Neuen Testaments zitiert, im Römer, im Galater und im Hebräerbrief. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Rechtfertigung aus Glauben bedeutet, dass einem Sünder, der Christus vertraut, nicht nur verziehen wird, weil Christus starb, sondern er steht auch vor Gott völlig intakt, und das in Christus. Rechtfertigung bedeutet nicht nur Abzug, Subtraktion der Sünde, sondern auch Hinzurechnung, Addition der Gerechtigkeit. Er wurde um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Römer 4, Vers 25. Damit wir in Christus völlig intakt vor Gott stehen können. Was Gott tut bei dieser Rechtfertigung durch Glauben, entspringt nicht einer willkürlichen Entscheidung Gottes. Er legt nicht einfach seine Heiligkeit und sein gerechtes Urteil beiseite. Da Gott uns aus Gnade erlöst, heißt das, es gibt keine Leistung in uns. Er erlöst uns auf keiner anderen Grundlage als der, dass wir Jesus vertrauen. Gott liefe Gefahr, sein eigenes gerechtes Urteil in Frage zu stellen, wenn keine Strafe gezahlt wird. Er macht nicht einfach eine Hintertür zum Himmel auf und lässt die Sünder im Schutz der Dunkelheit herein, sondern weil er dich geliebt hat, ist Christus für dich gestorben und machte den Weg frei. Der Herr Jesus Christus ist selbst der Weg zum Himmel. Weil Christus die Strafe für unsere Sünde bezahlte, gehört uns die Errettung für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut. Römer 3, Vers 25. Der Liederdichter hat recht. Jesus zahlt die Schuld, ihm danke ich allein. Ist die Schuld wie Blut so rot, nur Jesus macht sie rein. Damit ist Paulus am Ende seiner Einleitung angekommen. Es beginnt nun ein neuer Abschnitt, in dem es um die Sünde des Menschen geht. Das ist ein regelrechtes Sündenpanorama. Die universale Wahrheit ist, dass der Mensch Sünder ist. Die weltumspannende Tatsache ist, dass wir fern von Gott sind. Die Welt ist sprichwörtlich schuldig vor Gott. Alle brauchen Gerechtigkeit. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht also der zweite Teil des ersten Kapitels des Römerbriefs im Mittelpunkt. In diesem Abschnitt macht Paulus nicht etwa den Versuch zu beweisen, dass der Mensch Sünder ist. Wer versucht, ihn so zu verstehen, übersieht das Entscheidende. Was Paulus macht, ist nur, dass er feststellt, dass der Mensch Sünder ist. Er zeigt nicht nur, dass es eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes gibt, sondern auch eine Offenbarung des Zornes Gottes gegenüber der Sünde des Menschen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.